herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, erstmal die allerbesten Wünsche für ein erfolgreiches, zufriedenes, glückliches und gesundes 2026. Wir von Hedgework machen natürlich jetzt nahtlos weiter. Und was könnte schöner sein, als einen globalen Makroausblick zu bringen? Und da begrüße ich, und vielen Hörerinnen und Hörern ist er natürlich schon bekannt, Herr Professor Dr. Hanno Beck, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Pforzheim. Er ist Autor im Wirtschaftsteil der FAZ und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und natürlich Autor zahlreicher Fachbücher. Ja, Thema heute, Hanno, erstmal herzlich willkommen.
Uwe, schönes neues Jahr.
Ja, schönes neues Jahr. Es gibt ja, 2025 war ja wirklich crazy Miss Daisy und 2026 fängt ja eigentlich nochmal verrückter an. Deswegen habe ich ja auch den Vorschlag gemacht, lass uns mal einen Makroausblick 2026 wagen unter so einem Obertitel, wie wirkt sich der Zusammenbruch der globalen Ordnung auf unsere Wirtschaft oder auf die Weltwirtschaft aus. Ja, Deglobalisierung ist in vollem Gang, geopolitische Krisen nehmen zu, Rüstungsausgaben steigen, so richtig produktiv sind die ja auch nicht. Und Deutschland, so scheint es mir, hat ja seine Schockstarre wirklich noch nicht überwunden. So, Hanno, die einfache Frage an dich, wie wird sich die Weltwirtschaft unter diesen Bedingungen wahrscheinlich 2026 entwickeln?
Ja, Uwe, ich habe natürlich, nachdem du mich gefragt hast, ob wir so einen Ausblick machen, habe ich lang drüber nachgedacht und bin zu dem Urteil gekommen, dass man den Ausblick für dieses Jahr mit nur zwei Worten zusammenfassen kann. Keine Ahnung.
Das ist sehr gut.
Gut, jetzt bin ich natürlich ein bisschen Erklärung schuldig. Wenn wir mal schauen, was wird uns dieses Jahr, also welche Trends, wenn man das Trends nennen will, was wird uns dieses Jahr beschäftigen? Immer noch Deglobalisierung, das heißt, Lieferketten ändern sich, brechen zusammen, Effizienz sinkt, wir werden Preissteigerungen sehen, viel Unsicherheit, Handelsumlenkung. Es gibt Leute, die reden vom zweiten China-Schock. Wenn jetzt also die Waren, die ursprünglich nach USA gehen sollten aus China, dann rüber nach Europa schwappen. Wir reden über Ukraine, Taiwan, Venezuela. Jetzt müssen wir anscheinend noch über Grönland reden. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn ein NATO-Land ein anderes NATO-Land angreift. Wir reden über steigende Energiepreise, möglicherweise Kapitalflucht aus den USA, Dollar. Wir reden darüber, dass wir Inflationsausblicke unsicher sind, keine Ahnung, was die Notenbanken machen. Wir reden darüber, dass eine Notenbank in den USA eventuell politisiert werden wird. Wir reden über steigende Rüstungsausgaben, die du ganz richtig gesagt hast, unproduktiv in dem Sinne sind, dass sie keinen Wohlstand schaffen. Wir reden über weltweit steigende Staatsverschuldungen. Wir reden über künstliche Intelligenz, von der wir immer noch nicht wissen, A, wie intelligent ist sie wirklich und B, wie produktiv macht sie uns wirklich. Und das sind jetzt nur mal so die Sachen aufgezählt, von denen wir wissen, dass sie auf uns zukommen. Wenn wir jetzt noch über das reden, was man graue Schwäne nennt, also Dinge, von denen wir wissen könnten, dass sie kommen, oder schwarze Schwäne, Dinge, auf die wir gar nicht vorbereitet sind, dann ist, glaube ich, das einzige Sichere, das wir dieses Jahr sehen werden, ist Unsicherheit und Volatilität bis ins Eskefach.
Dann lass mich mal von der Seite reinkrätschen. Ja? Wie erklärst du dir dann den neuen DAX-Höchststand heute und die Höchststände bei S&P und Nasdaq? Und ich glaube, der Dow Jones ist auch nicht mehr weit entfernt von einem neuen Höchststand. Ist das ein Kontraindikator?
Man muss es sich schon fragen. Also wenn du dir mal die Wachstumsprognosen anguckst für dieses Jahr, für die Welt wird insgesamt zwischen 2,8 und 3,3%, also sagen wir 3, ja, China mit 4, USA mit 2, die EU mit 1 bis 1,5, Deutschland eher unterdurchschnittlich bis 0,5 oder 1. Das passt alles nicht. Also ich glaube, was wir vielleicht sehen werden, und vielleicht erklärt das auch die Aktienkurse, das ist sehr selektiv. Also wir werden Stagnation sehen mit Inseln des Wachstums. Und wenn wir uns ja auch mal die Aktien anschauen, in den USA, die USA ist momentan hauptsächlich eigentlich nur getrieben von den extrem hohen KI-Ausgaben. Ja, vielleicht noch demnächst jetzt von dem Deficit Spending, was Trump macht. Und das zieht momentan noch den restlichen Markt mit sich. Ja, aber ich, ganz ehrlich unter uns, ich habe schon den Eindruck, dass da teilweise wirklich die Augen zugemacht werden, weil wieder was das gleiche Problem. Wohin mit der Liquidität, die ja immer noch da ist?
Ja. Ja, aber da bringst du doch schon mal einen positiven. Lass mich mal jetzt hier den Advocatus Diaboli in die positive Richtung machen, ja, wenn wir schon das Ganze so ein bisschen als Diskussion führen hier. Liegt da nicht eine Chance auch für Europa und auch für Deutschland drin, wenn die Liquidität jetzt, sagen wir mal, neu verteilt wird weltweit? Wir neigen ja dazu, das Glas immer halb leer zu sehen. Aber vielleicht ist es ja halb voll und so ein bisschen die schumpeterische kreative Zerstörung wird ja im Moment eigentlich nur beschleunigt, nur angetrieben. Und ein Kernelement der freien Marktwirtschaft ist ja, sich erfinden zu können in Krisen. Wie würdest du als Ökonom darauf antworten?
Das ist ein kluger Gedanke, Uwe, in der Tat, diese schöpferische Zerstörung. Nur hat man immer so den Eindruck, dass man in Europa und vor allen Dingen in Deutschland den Teil mit der Zerstörung gar nicht zulassen will. Also wir stützen ja dann immer noch alte Industrien, wir beklagen uns über Deindustrialisierung, die eigentlich schon seit Jahrzehnten in Deutschland in Gange ist. Wir haben Angst davor. Die SPD ist mittlerweile die konservativste Partei geworden in Deutschland. Also wir versuchen genau diesen Prozess, zu beschreiben hast, diese schöpferische Zerstörung, ist natürlich auch mit Schmerzen verbunden. Und die vermeiden wir weitgehend. Sieh mal zum Beispiel Mercosur. Ja, das ist eine tolle Chance. Aber Frankreich macht dicht. Warum? Wegen den Landwirten. Also wegen einer Branche, die in Deutschland nur nicht mehr 1% der Wertschöpfung ausmacht, opfern wir riesige Freihandelsabkommen. Das heißt, wir haben dann auch eher ein politisches Problem und nicht so sehr ein ökonomisches Problem.
Ja gut, aber das ist ja auch logisch zu erklären. Also die Politik unterliegt ja anderen rationalen Bestimmungen als die Ökonomie. Und auch wenn das als Branche keine große Rolle mehr spielt, sind das Wählerstimmen. Und wie wir alle wissen, in Frankreich auch Wählerstimmen, die sehr schnell auf der Straße sind und ihre Traktoren querstellen. Also ich stimme mit dir überein, dass wir natürlich als Ökonomen ganz andere Handlungsparameter empfehlen würden. Aber der Politiker muss sich natürlich an die Frage wenden oder seine einzige Maxime, maximiere die Chance meiner Wiederwahl in T=4. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, es werden ja immer Plätze frei rund um den Bundeskanzler Merz, wie wir gerade mitbekommen. Und wenn jetzt so einer dieser Plätze an dich fallen würde, ja, so dass du in Hörweite des Bundeskanzlers wärst, ja, was ich dir gönnen würde und Herrn Merz natürlich auch, ja, was würdest du ihm denn so für 3, 4, 5 Top-Empfehlungen geben für Deutschland mit Wirkung auf Europa?
Mein erster Gedanke eben war, Uwe, du gönnst mir einen Platz in der Politik neben Herrn Merz. Der Uwe mag mich nicht mehr. Also das muss man Politik natürlich konzertieren. Das ist ein Job, den möchte nicht jeder machen. Ja, und du hast auch völlig recht, mein alter Lehrer sagt das immer so schön, politische Rationalität ist eine andere als ökonomische Rationalität. Man könnte eigentlich nur hoffen, und das wäre das, was ich bei Herrn Merz appellieren würde, wäre mal das genau das abzulegen, zu sagen oder ihn zu bitten, jetzt mal das zu tun, was er für richtig hält und nicht das zu tun, was seine Wiederwahlchancen maximiert. Das heißt, mein erster Rat wäre an ihn, öffentlich bekannt zu geben, er macht nur diese Legislaturperiode. Dann hätte er nämlich auch viel mehr Beinfreiheit. Ja, also wenn du nicht auf die Wiederwahl schauen musst, sagst, sondern wir machen jetzt das, was wir für richtig halten. Das wäre, finde ich mal, ein erster Schritt. So, das würde ihm vielleicht die Möglichkeit eröffnen, in der Tat mal die großen Reformen anzugehen. Und Uwe, das schenken wir uns jetzt, weil er käme ich mir jetzt vor wie so ein Papagei, der das haben wir alles schon mal gehört, die Rentenversicherung reformieren, Sozialsysteme, Anreiz schaffen, bla 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 bla. Ja, also das kennen wir alles, das muss man auch nicht nochmal kommentieren. Das ist ja mittlerweile so sehr allgemein gut, dass selbst CDU-Politiker das in Sonntagsreden behaupten. Ja, was wir aber sehen, ist, dass das nicht passiert. Und ich glaube, dass mittlerweile unser politisches System unfähig geworden ist, größere Reformen durchzuführen. Also bliebe für Herrn Merz jetzt nur die Chance, kleine Schritte zu machen. Also an kleinen Stellschrauben überall drehen, ja. Also kleine Schritte statt großen Würfen. Das heißt, Planungs- und Genehmigungsrecht ändern, Vereinfachung. Und das sind auch sehr administrative Sachen, das fällt auch nicht so auf. Das liest du dann nicht morgen in der Bildzeitung. Das heißt, Merz hat die Genehmigungszeiten für, was weiß ich, Krötentümpel um 2 Monate verkürzt. Das liest du nicht. Aber das sind alles so an vielen Ecken kleinen Stellschrauben, an denen man vielleicht drehen könnte. Mehr Standards setzen, also weg von Einzelfallprüfungen. Planungssicherheit schaffen, ganz wichtig. Warum wird momentan nicht investiert? Weil jeder sagt, ich habe ja keine Ahnung, was kommt. Ja, wenn wir dann mal auf das gucken, was er angestoßen hat, das große Finanzpaket, die 500 Milliarden, da muss man ganz klar sagen, das ist bisher, ich war jetzt versucht zu sagen, ein Lügenpaket, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen hart, ja. Aber was wir sehen, ist, dass sehr viel von diesen 500 Milliarden ist eben nicht zusätzliche Investitionen und teilweise nicht mehr Investitionen. Also da hat so ein Verschiebebahnhof eingesetzt, wo man doch dann reguläre Ausgaben aus dem Bundeshaushalt in die 500-Milliarden-Paket verschiebt. Und 200 Milliarden dieser 500 Milliarden unterliegen gar keiner Kontrolle hinsichtlich dessen. 100 Milliarden gehen an die Länder und Kommunen, 100 Milliarden an den Klimafonds. Und da gibt es gar keine Kontrolle oder Auflagen, dass man sagt, das muss für Investitionen, für Brücken oder Schulen verwendet werden. Der Sachverständigenrat hat das sehr kurz und knapp beschrieben, Mangel an Zusätzlichkeit und Investitionsorientierung. Und das wäre ein Hebel, wo Herr Merz hätte ansetzen müssen eigentlich schon, zu sehen, dass diese 500 Milliarden wirklich in Infrastruktur gehen. Weil wenn mir jetzt dieser professorale Schwenk erlaubt ist, wir haben über die letzten 20, 25 Jahre haben wir gesehen, dass die Nettoinvestitionen des Bundes teilweise negativ waren. Das heißt, wir haben noch nicht mehr genügend investiert, um unsere Infrastruktur zu erhalten. Auch das ist wieder politische Rationalität, weil die Sanierung einer Brücke, die steht nicht in der Zeitung, da kannst du auch kein Band durchschneiden. Ja, also machst es nicht. Aber eine Mütterrente auszusetzen, damit gewinnst du Wähler. Ja, und das ist das, was wir in den letzten 20, 25 Jahren gemacht haben. Das fällt uns jetzt auf die Füße. Das ist noch nicht mehr Herrn Merz schuld. Dafür ist er jetzt zu kurz dran. Er muss es jetzt ausbaden. Aber ich glaube, sein Fehler ist es halt eben, sich das nicht einzugestehen, dass er es jetzt ausbaden muss. Und wie gesagt, vielleicht, wenn er sagen würde, okay, ich mache nur diese Legislaturperiode, aber wir machen jetzt mal das, was wir für richtig halten. Ja.
Also ich hoffe, dass es an sein Ohr drängt. Ja, ich weiß nicht, ob er den Hedgework-Podcast hört.
Kann aber ich mir gar nicht vorstellen, dass er ihn nicht hört.
Hoffen wir mal, dass im Kanzleramt dann das eine hört. Aber jetzt lass uns mal einen Schwenk machen. Einen Schwenk zu einer offenbar unfassbaren Erfolgsgeschichte. Jetzt bist du natürlich gespannt, ne? Schauen wir doch mal in die USA. Im Jahr 24 beliefen sich die Zolleinnahmen, die sogenannten Custom Duties, da kommt noch ein bisschen was anderes drauf, auf 77 Milliarden Dollar. Im Jahr 25 waren es da, ich sag jetzt mal, dank Trumps aggressiver Zollpolitik schon rund 200 Milliarden Dollar. Tendenz steigend. Also das scheint doch für den Beobachter eine Erfolgsgeschichte zu sein. Irre ich mich da?
Was du sagst, Uwe, ist einfach, plausibel und falsch.
Hast du befürchtet.
Ja, also ich kenne keinen Ökonomen, der ernsthaft für solche Zölle plädiert. Und Herr Navarro wird ja der Chefdenker von Trump in Sachen Handelspolitik, wird ja mal als Ökonom betituliert. Aber soweit ich weiß, hat er nur Business studiert, nicht Economics. Das heißt, er ist, Entschuldigung, Uwe, Betriebswirt, aber kein Volkswirt.
Bitte jetzt keine Verallgemeinerung, ja?
Ja, ich meine, das ist so, als würde ein Orthopäde sich zu deinen Problemen mit deinen Zähnen äußern. Der ist auch irgendwie ein Arzt, aber halt vielleicht nicht der Richtige. Also, was ist der Denkfehler? Das Erste ist, das Geld wurde gezahlt, aber das entscheidet nur nicht darüber, wer das trägt. Ja, also wenn du zur Tankstelle gehst, dann zahlst du ja auch, oder du bezahlst ja auch die Mineralölsteuer mit. Ja, dein Tankwart bringt das Geld zum Finanzamt, also zahlt er eigentlich dem Finanzamt die Mineralölsteuer. Aber keiner von uns beiden würde auf die Idee kommen zu sagen, das ist ein super netter Tankwart, der übernimmt die Mineralölsteuer für mich. Ja, also die entscheidende Frage ist, wer die sogenannte Traglast hat. Wenn du annimmst, und das ist offensichtlich das, was Herr Trump tut, wenn du annimmst, wenn ich einen Zoll einführe, bedeutet das, dass meine Importeure, also die Leute, die mir die Güterwaren ins Land liefern, dass sie ihren Preis entsprechend senken. Also Herrn Trumps Rechnung sieht anscheinend so aus, das Produkt hat vorher 100 Euro gekostet, jetzt sind 20 Euro Zölle drauf und jetzt verkaufen das Produkt für 80 Euro und 20 Euro Zoll nehme ich von den Leuten, die es mir geliefert haben. Das ist natürlich Quatsch, ja. Genauso kann es ja auch andersrum sein, dass die Leute, die nach USA exportieren, sagen, ja, das kostet immer noch 100 Euro, jetzt kommen aber nochmal 20 Euro Zölle obendrauf. Ja, dann zahlt der amerikanische Importeur, zahlt und trägt dann den Zoll. Ja, du siehst, es hängt also von dem ab, was jetzt Ökonomen wieder Elastizitäten nennen würden. Also wenn du ein Produkt hast, das du ganz, ganz dringend brauchst als Amerikaner, dann wirst du als Amerikaner den Zoll nicht nur bezahlen, sondern auch tragen. Ja, das heißt, der Preis des Produktes bleibt unverändert, aber du musst nur mal 20 Dollar drauflegen, die du dann an deine Kunden weitergibst. Das heißt, in diesem Fall trägt der amerikanische Kunde diese Zölle. De facto kommen die 200 Milliarden also nicht aus den Taschen der Europäer oder nicht nur aus den Taschen der Europäer, sondern auch aus den Taschen der Amerikaner. Und es gibt Studien zur ersten Amtszeit von Trump, die sagen, ein Großteil der Traglast, also der Last der Zölle, wurde von den Amerikanern selbst getragen. So, jetzt kommt noch mehr dazu. Jetzt kommt noch dazu, dass dann amerikanische Produzenten ihre Produktion umstellen werden, teurere Vorprodukte aus dem Inland nehmen werden, was wieder den amerikanischen Konsumenten belastet. Ja, du musst deine Lieferketten umstellen. Und jetzt haben wir noch gar nicht über Gegenzölle gesprochen, Stichwort China. Also einfach sich jetzt 200 Milliarden Dollar einzustecken, zu sagen, ist alles meins, sonst ist nichts passiert, da muss man schon sehr einfach denken, um es mal vornehm zu formulieren.
Naja, man muss es ja auch in einen gewissen Kontext noch stellen. So bei der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mal geschaut, wie hoch die Rüstungsausgaben der USA sind. Und die liegen so bei 997 Milliarden Dollar, geschätzt für 2025. Genaue Zahlen hat natürlich keiner. Es sind Schätzungen, aber dagegenüber jetzt im Prinzip die 200 Milliarden Dollar, die durch die sogenannten Custom Duties reinkommen. Das ist mal ein Fünftel. Und da sind wir noch nicht beim Gesundheitssektor und bei anderen. Es scheint doch nicht der Burner zu sein. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann gibt es bei diesen ganzen aggressiven handelspolitischen Maßnahmen eigentlich nur Verlierer in allen Staaten.
Es führt uns aber jetzt auch, dazu an der Stelle, dass ja auch die eine Ziel der Zollpolitik war es ja auch, die amerikanische Beschäftigung zu sichern. Ja, das heißt, du verharrst weiter in alten Industrien, anstatt Waren billig aus dem Ausland zu importieren, produzierst du sie teuer vor Ort. Und die langfristigen Wachstumseffekte werden dann in deiner Beschäftigung auch schwächen. Also es ist ein Eigentor. Und was noch dazu kommt, es führt natürlich auch dazu, dass das Image der USA, das Vertrauen in die Verlässlichkeit der USA auch leidet. Das heißt, wir werden nach der Amtszeit Trump auch Amerika mit völlig anderen Augen sehen. Und mich persönlich schmerzt es auch immer. Ich finde dieses Land großartig und diese Leute eigentlich auch. Und ich habe die USA immer verteidigt gegen all die Klischees, die da mal aufgebracht worden sind. Aber Trump macht alle diese Klischees jetzt Realität. Und es wird den Amerikanern langfristig auch bitter auf die Füße fallen, fürchte ich.
Kannst du noch einen professoralen Blick auf die Staatsverschuldung in den USA werfen und sagen wir mal vielleicht so dementsprechend auch Zinsen und Zinsstrukturkurven, was erwartest du da?
Genauso schwierig. Ich habe ja eingangs schon gesagt, das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, wir wissen es nicht. Also, was klar ist, die Staatsverschuldung wird dort weiter steigen. Die sind mittlerweile über 100%. Das belastet natürlich auch den Staatshaushalt, wenn die Zinsen weiter steigen. Das könnte zum Vertrauensverlust in die amerikanischen Treasuries auch führen. Ja, wenn das so passiert, kriegst du Kapitalabflüsse aus USA, du kriegst eine Schwächung des Dollars, dann steigen die Zinsen in USA weiter, dann kriegt Trump Probleme mit der Refinanzierung. Aber erstens, wir wissen noch nicht, ob er nicht doch Erfolg hat mit der Aushöhlung der Fed. Also wenn er die Fed wirklich zu einem Instrument seines Willens macht, dann würde ich keinen Cent mehr in Dollar oder Dollaranlagen investieren. Ja, kommt aber auch noch dazu, dass ich glaube schon noch immer noch der Dollar ist die wichtigste Reservewährung weltweit und er gilt immer noch als der sichere Hafen. Es wird jetzt wird's widersprüchlich schon wieder, ja, weil dann wenn jetzt mal irgendwo anders eine Krise aufpoppt, dann kann es durchaus in die Leute, wir flüchten wieder nach USA, das ist der sichere Hafen. Aber diesen Status ist, glaube ich, Trump gerade dabei zu zerschießen. Ja.
Gut, sein Vorteil ist Mangel an Alternativen. Ja, also es bietet sich halt kein zweiter an als sicherer Hafen.
Ja, und da sind wir wieder beim Thema Geopolitik, dass wir also sehen werden, dass die Welt sich in drei Blöcke aufteilt. USA, Russland und China. Und ich habe gerade vor kurzem, ich glaube, der Münkler war das, der gesagt hat, das erste Mal seit Jahrhunderten spielt Europa in der Weltgeschichte keine Rolle mehr. Und das stimmt eigentlich. Ja,
also das führt uns natürlich zu der Frage, in welche Märkte sollte man 2026 dann überhaupt investieren? Ja, also du bist ja eher so ein bisschen der Risikoaverse, würde ich ja fast sagen, ja, nach diesem Gespräch. Ich verbinde sie gleich mal mit der Abschlussfrage auch. Wo oder in welche Märkte investiert Professor Dr. Hanno Beck denn guten Gewissens im Jahr 2026?
Du kennst mich gut genug, Uwe, um zu wissen, dass ich natürlich auch ein bisschen was auf Lager habe, was etwas exotischer ist. Aber lassen wir es erst mal durchgehen. Nochmal, das bestimmende Thema wird einfach sein in den Finanzmärkten Volatilität. Weil alle Ereignisse, die wichtig sind, kommen von außen. Das sind die Zölle, da wissen wir nicht, wie es weitergeht. Zinsen, keine Ahnung, was die Notenbanken machen werden, welches Schicksal amerikanische Notenbank geleitet. Schulden, wie stark werden die Schulden in den USA steigen? China genauso, Immobilienblase, Geopolitik, Rohstoffe, Inflation, künstliche Intelligenz. Was, also es ist alles, was man sagen muss, weiß ich nicht. Also erstmal, was ich nicht mache. Nummer eins, ich glaube, ich würde momentan nicht Langläufer wählen, weil das Zinsumfeld einfach zu volatil und zu unsicher ist. Es sei denn, du willst halt bis zum Endlauf halten und gibst dich halt momentan mit dem entsprechenden Zinsniveau zufrieden. Ja, Klammer auf, das ist übrigens auch ein Punkt, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben, dass natürlich, wenn die Zinsen entsprechend nach unten gehen oder nach oben, was macht das in den Bilanzen der Versicherer und der Banken? Da haben wir auch nochmal einen kleinen Sprengsatz, über den man einen eigenen, da machst du bestimmt nochmal einen eigenen Podcast drüber. Nummer zwei, keine einseitigen Wetten auf Tech und USA. Würde ich momentan nicht machen. Ist, glaube ich, keine gute Idee. Nummer drei, heute mehr denn je nichts Illiquides, wenn du nicht eine Notfallreserve hast. Du weißt, wie Keynes mal gesagt hat, der Markt kann länger irrational sein, als du liquide bist. Ja. Nummer vier, kein Market Timing. Ich halte davon eh nichts. Ich glaube nicht an Market Timing. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die wirklich gutes Gespür haben, aber selbst die kriegen ab und zu mal einen auf die Nase. Eher auf Rebalancing achten. Also gucken, wie sich die Märkte entwickeln. Muss ich mein Folio neu balancieren? Ja, dass ich nicht auf einmal aufgrund der Kursentwicklung dann die Hütte voll habe mit Tech-Aktien oder das sogar überdiversifiziert bin. Ich habe mir neulich einen sehr lustigen Fonds angesehen, der in alles investiert, in wirklich alles. Also Aktien, Anleihen, strukturierte Produkte und Fonds und Dachfonds. Und da dachte ich mir, haben die Jungs jemals ausgerechnet, wie viel Exposure sie zum Beispiel bei AI haben, also bei Künstlicher Intelligenz? Wenn sie selbst welche kaufen, Fonds kaufen, in KI steckt, strukturierte Produkte kaufen, in KI steckt, also solche Fallen. Also Stichwort Rebalancing. Letzter Punkt, Rücksetzer einplanen. Geh davon aus, dass es, wie würde man im Englischen sagen, das bumpy ride ahead. Ja, also dass es immer mal wieder krachen wird an der einen oder anderen Stelle. Und dann muss man die Nerven behalten, aber sich auch vorher genau überlegen, wo ist meine persönliche Schmerzgrenze oder noch wichtiger, wo ist die Schmerzgrenze meiner Frau?
Genau. Ja, so. Lieber Hanno, das war...
Ich habe noch die Exotika auf Lager, wenn du
das sagst. Oh, ja, dann sprich.
Eine Idee, die immer wieder genannt wird, Wasserrechte, Wasser und Wasserrechte. Finde ich ganz spannend. Wenn du besonders mutig bist und du jetzt nicht bei den Grünen bist, kannst du überlegen, ob du in die Atomindustrie investierst. Ob wir da einen Rebound sehen werden, weil man doch immer mehr merken wird, ganz ohne geht's nicht. Eine weitere interessante Anlageklasse, finde ich, sind Katastrophenbonds. Weil Unwetterkatastrophen sind nicht mit dem DAX korreliert. Da hast du also ein schönes, unkorreliertes Risiko in deinem Portfolio. Auch immer wieder gerne genannt wird Pflege, also Demografie, Pflege, Altersheime und ähnliche Sachen. Und was in den letzten Jahren sehr schwunghaften Handel kommen ist, sind so Musikrechte, Verlagsrechte, Filmrechte. Entertainment wird immer wichtiger, weil die Leute immer mehr vom Bildschirm hängen. Und du weißt natürlich, Uwe, wie immer, mein letzter Ratschlag am Schluss lautet, es geht nichts über eine gute, schöne Gitarre. Die behält ihren Wert, hat einen guten Nutzwert und deiner Frau kannst du immer noch erklären, dass sie nur 100 Euro gekostet hat.
Ja, lieber Hanno, das war ein sehr interessantes Gespräch. Also zwei Dinge möchte ich nochmal nach oben ziehen, ganz zum Schluss. Das ist never run out of liquidity und stellt euch auf volatile Zeiten ein. Also 2026 wird extrem spannend. Wir werden es beobachten. Und mein lieber Hanno, danke an dich hier an dieser Stelle. Wir werden hier im Dialog bleiben und nach einer gewissen Zeit sicherlich beobachten, wie sich das Jahr dann tatsächlich entwickelt.
Vielleicht treffen wir uns am Ende des Jahres und gucken mal, wie gut wir gelegen haben.
Wahrscheinlich schon zwischendrin, am Ende sowieso. Dann vielen Dank an die Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat Denkanregungen gegeben. Und wir werden in Kürze mit dem nächsten Hedgework Talk dann auch schon am Start sein. Vielen Dank nochmal, Hanno.
Gerne, Uwe.
Ciao.